Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Und es geht heute einmal mehr zu den Bregenzer Festspielen. Liebesdrama um Tancredi. Die Rossini-Oper feierte am Abend Premiere. Ein anderes Drama zeichnet sich in Oberammergau ab. Dort ist nämlich nicht mehr sicher, ob Christian Stückel die nächsten Passionsspiele leiten wird. Kampflos, hat er schon mal angekündigt, wird er das Feld nicht verlassen. Wechsel von Dresden nach Rotterdam. Die Museumsfrau Leontine Meyer van Mensch wird Leiterin des Rotterdamer Stadtmuseums und wünscht sich, dass es wie eine Dorfpumpe funktionieren wird. Mehr dazu im Interview. Das Klischee vom armen Künstler, der sich mit prekär bezahlten Nebenjobs über Wasser hält, um zu überleben, ist alt, aber nach wie vor Realität. Und es ist ja nicht nur die Privatwirtschaft, die mitunter schlecht bezahlt, sondern eben auch die öffentliche Hand. Der Bund hat hier einen ersten Schritt unternommen und eine Honoraruntergrenze für Künstlerinnen und Künstler eingeführt für Projekte, die er zumindest 50% mitfördert. Und als erstes Bundesland zieht Nordrhein-Westfalen nun nach. Dort bekommen Kunstschaffende zunächst mit zwei Landesprogrammen ein Mindesthonorar. Das soll aber ab 2026 für alle Sparten gelten, die vom Land auch nur mitfinanziert werden. Was das konkret bedeutet und ob das Vorbildcharakter für andere Bundesländer haben sollte und könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit Olaf Zimmermann gesprochen, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Herr Zimmermann, wie sehen Sie denn die Einführung eines solchen Mindesthonorars in NRW?
Also ich freue mich sehr, dass das jetzt gelungen ist, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird. Also wir haben richtig das Gefühl, jetzt geht es voran, weil Nordrhein-Westfalen ist ja jetzt nicht irgendeines der Bundesländer, sondern das ist das bevölkerungsstärkste Bundesland. Das hat wirklich also auch Vorbildcharakter. Und ich bin sehr froh, dass die jetzt gestartet sind. Der Bund hat vorgelegt und jetzt quasi einen Monat später ist das erste große Land dabei. Das heißt, wir können hoffen, dass das sich in der Fläche also auch ausbreiten wird und dass auch die anderen Bundesländer mitmachen werden.
Vielleicht zum Verständnis, was denn Status quo ist. Wo werden Künstlerinnen und Künstler besonders schlecht entlohnt im Bereich der öffentlichen Hand?
Naja, erstmal Künstlerinnen und Künstler bekommen, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, in der Regel wenig Geld. Das heißt, wir wissen das ja verhältnismäßig genau über die Künstlersozialversicherung. Künstlerinnen und Künstler, die verdienen ein bisschen mehr als 1.000 Euro im Monat im Durchschnitt. Und davon kann man natürlich keine großen Sprünge machen. Man kann gerade so davon leben. Und wir haben in der Pandemie ja gesehen, wie groß die Sorgen auch deshalb gewesen sind und wie viele Künstlerinnen und Künstler auch in Not gefallen sind. Und deswegen war es immer wichtig, dass man jetzt endlich mal dort die Schraube auch andreht, wo man was machen kann, dass nämlich die Künstlerhonorare steigen. Und ich bin sehr froh, dass jetzt die öffentliche Hand quasi nach vorne geht und sagt, ja, wir sehen unsere Verantwortung, wir wollen die Künstlerhonorare erhöhen. Natürlich mit der Hoffnung, dass das nicht nur für die öffentlich finanzierte Kultur nachher bindend ist, sondern dass auch die private Kulturfinanzierung mitzieht und dass auch dort die Honorare erhöht werden.
Das wird also jetzt in Nordrhein-Westfalen in zwei Kita- bzw. Schulprogrammen eingeführt. Das heißt, wenn ein Künstler, eine Künstlerin dort ein Projekt macht, bekommt er oder sie 55 Euro pro Stunde. So ist es jetzt festgesetzt. Ist es viel oder wenig?
Das ist immerhin ungefähr doppelt so viel, wie Sie bisher bekommen haben. Also das heißt, wenn Sie so wollen, eine Honorarerhöhung um 50%, das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Sprung. Das ist immer noch nicht viel, wenn Sie sich anschauen, was ein Handwerker quasi an Honorierung pro Stunde bekommt. Dann kriegen die Künstlerinnen und Künstler, die ja fast alles ihrem Job studiert haben, das heißt, die Akademiker sind immer noch sehr, sehr wenig Geld, aber deutlich mehr, als sie vorher bekommen haben. Und ich glaube, dass das schon eben ein wichtiges Signal ist.
Diese zwei Programme sind, wie gesagt, nur der Anfang. Was hat das für Konsequenzen, wenn alle vom Land geförderten Programme dieses Mindesthonorar einführen? Was sind das für Jobs?
Na, ich glaube erstmal, es sind viele Jobs, die wir haben. Zum Beispiel, ich sag mal, eine Lesung wird finanziert für eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller durch die öffentliche Hand. Oder es wird eine Ausstellung durchgeführt. Davon sind die bildenden Künstlerinnen und Künstler betroffen. Oder es gibt eine Musikaufführung. Das heißt letztendlich, es werden fast alle freiberuflich arbeitenden Künstlerinnen und Künstler auch irgendwann mal mit öffentlichen Mitteln für ihre Auftritte, für ihre Lesungen gefördert. Und das sind die Jobs, die jetzt in der Zukunft besser bezahlt werden.
Jetzt haben wir ja eben schon festgestellt, das wird auch auf Bereiche zutreffen, die vom Land gefördert sind. Also man kann sich vorstellen, da gibt es einen Veranstalter, dessen Veranstaltung wird zum Teil, sagen wir, von 10% oder 20% bezuschusst vom Land. Der muss dann auch diese künftig, jetzt noch nicht, aber im nächsten Jahr beziehungsweise im übernächsten Jahr, der muss diese Mindesthonorare bezahlen. Da kann man sich schon vorstellen, dass der sich vielleicht überlegt, lasse ich mich überhaupt noch fördern, wenn ich diese hohen Honorare zahlen muss.
Na gut, also ich glaube nochmal, die Honorare sind nicht hoch, sondern wir sind auf dem Weg für eine angemessene Honorierung. Aber es ist richtig und das finde ich auch sehr positiv. Nordrhein-Westfalen hat nämlich andere Maßnahme beschlossen als der Bund. Das macht der Bund, sagt, die Förderung muss mindestens 50% sein aus dem Etat des Bundes, dann gelten diese Mindesthonorare. Das Land sagt, nein, sobald wir 1 Euro an Förderung hineingeben, dann müssen auch diese Mindesthonorare bezahlt werden. Ich glaube, dass das Land recht hat. Also dort, wo öffentliche Mittel drin sind, gibt es einen Anspruch, dass auch eine angemessene Honorierung letztendlich ausgereicht wird. Das Land hat, und das finde ich ja ganz positiv, auch jetzt schon bei diesen kulturellen Bildungsprogrammen, die jetzt als erstes in diese Förderung hineinkommen, 1,6 Millionen Euro für den Mehrbedarf zur Verfügung gestellt.
Das ist ja nicht viel.
Diejenigen, die jetzt das Geld an die Künstler bezahlen müssen, bekommen auch mehr vom Land und damit wird es ihnen auch möglich sein, diese Honorare zu zahlen.
Okay, ja, ich wollte gerade sagen, diese 1,6 Millionen sind ja nicht viel für ein Land, für einen Kulturetat. Das andere ist ja, dass sozusagen, wenn diese Maßnahme weitergegeben wird, das Land sich ja fast kostenfrei dann da rauszieht.
Also das Land, ich glaube, ich wird seiner Verantwortung dadurch gerecht, dass sie sagt, sobald Bundesmittel oder Landesmittel letztendlich in einem solchen Projekt sind, muss auch angemessen bezahlt werden. So nebenbei haben wir das in anderen Branchen ja auch. Also auch wenn Sie heute einen Auftrag mitfinanziert bekommen mit öffentlichen Mitteln auf dem Bau, dann können Sie auch nicht mehr unter Tarif bezahlen, sondern dann müssen Sie auch die Tarife letztendlich bezahlen, sonst kriegen Sie überhaupt keine Mittel. Also nochmal, wir werden im Kulturbereich keine Sondersituation haben, sondern wir werden uns langsam auf die Normalität zubewegen, die es in anderen Branchen schon längst gibt.
Herr Zimmermann, in der Diskussion um Mindestlöhne werden ja immer verschiedene Argumente dagegen auch genannt. Zum einen, das kann sich der Arbeitgeber nicht leisten, dann wandert die Arbeit woanders hin. Zweitens, das führt dazu, dass nicht mehr als der Mindestlohn gezahlt wird. Und drittens, könnten bestimmte Branchen sterben. Glauben Sie, dass diese Maßnahme die Kulturlandschaft, das Kulturschaffen verändern wird?
Also ich glaube, sie wird das Kulturschaffen verändern, weil, wie gesagt, die Künstlerinnen und Künstler eine bessere Bezahlung bekommen werden. Aber wir haben ja schon diese Horrorszenarien gehabt, wie auch die Mindestlöhne eingeführt wurden. Und was haben dort viele Unternehmen gesagt? Sie werden Deutschland verlassen. Es ist vollkommen undenkbar, weiterhin Geschäfte zu machen. Schauen wir uns die Situation heute an. Die Mindestlohndebatte und besonders auch die Mindestlöhne, die dann eingeführt worden sind, haben nicht zu einer Flucht von Unternehmen ins Ausland geführt. Und das wird auch im Kulturbereich nicht der Fall sein. Es ist richtig, wenn die Strukturen, die öffentliche Mittel bekommen, um sie dann auch an die Künstlerinnen und Künstler weiterzugeben, wenn die sagen, wir brauchen dann auch eine höhere Förderung. Und da werden wir sie auch bei unterstützen.
Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat über Mindesthonorare für Künstlerinnen und Künstler. Das Land Nordrhein-Westfalen führt die ab jetzt in öffentlich geförderten Programmen ein und will das auch ausweiten. Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Oberammergau und die Passionsspiele, das gehört zusammen, genauso wie die Passionsspiele und Christian Stückel, der sie inzwischen viermal inszeniert hat. Bei seiner ersten Ausgabe 1990 war er der jüngste Spielleiter in der Geschichte des Spektakels mit gerade mal 29 Jahren. also noch bedeutend jünger als der Mann, der ihm jetzt Konkurrenz macht, obwohl er aus seinem Stall stammt. Abdullah Karaca will ihn beerben. Für 2030 strengt der Gemeinderat ein offenes Bewerbungsverfahren an. Und Christian Stückel is not amused. Tobias Krone.
Die Stimmung angespannt, der Theatermann angefasst. Christian Stückel atmet seinen schweren Passionsatem in die Nachmittagshitze hinaus. Seine Gefühlslage?
Ich glaube, das letzte Passionsspiel war aus meiner Perspektive künstlerisch das Beste, war aber auch wirtschaftlich mit das Beste. Also man weiß zumindest, was man von mir zu erwarten hat. Wenn ich jetzt halt eine Bewerbungsschreiben machen muss und dann womöglich nur ein Konzept vorstellen muss, dann finde ich es ein bisschen, ja, also es wird fast, kommt drüber ein bisschen wie Verarsche.
Das Gespräch führen wir auf der Terrasse vor dem Münchner Volkstheater, das Christian Stückel seit 22 Jahren als Intendant führt. Das Gesprächsthema allerdings dreht sich um Stückels geistige Heimat, die Passionsspiele in Oberammergau. Stückels ewige Leidenschaft und ein ewiger Zankapfel. Vergangenes Jahr habe er dem dortigen Gemeinderat erklärt, er wolle die Passion nochmal leiten. Ein viertes Mal. Und jetzt die Sache mit dem offenen Bewerbungsverfahren.
Ja, es gibt einen Aufruf, dass sich Personen bei der Gemeinde melden können, die sich dann für das Amt des Spielleiters 2030, ja, jetzt nicht direkt bewerben, aber diesem Aufruf nachkommen sollen.
Erklärt der erste Bürgermeister von Oberammergau, Andreas Rödel. Spielleiter waren seit 1634 vor allem Geistliche, aber auch mehrere Bildhauer haben bei der Passion Regie geführt, von denen es im Holzschnitzerdorf Oberammergau sehr viele gibt. Theoretisch könnte es jede oder jeder werden, vorausgesetzt, sie oder er besitzt das Spielrecht, lebt also schon mindestens 20 Jahre in Oberammergau. Und dann wäre da noch, naja, die Tatsache, dass so ein Passionsspiel heutzutage ein zweistelliges Millionenprojekt ist. Allein der Reingewinn für die Gemeinde nach einem erfolgreichen Passionssommer. Bürgermeister Andreas Rödel.
Mir ist extrem wichtig, dass ein gewisses Niveau gehalten wird. Also das kann jetzt nicht jedermann machen oder jeder Frau. Das ist jetzt kein Laientheater. Natürlich spielt man Laientheater, aber es ist schon ein sehr professionelles Niveau mittlerweile. Und ich glaube, das erwartet der Markt auch.
Die Bilanz 2022 des gelernten Bildhauers und dreimaligen Passionsspielleiters Christian Stückel spricht da eigentlich für sich. Über 400.000 ZuschauerInnen, eine Auslastung von 91% und das in der ausklingenden Pandemie, als sich einige große Theaterhäuser noch mit 50% zufrieden geben mussten. Das könnte man in den Worten des Bürgermeisters kulturelle Marktbeherrschung nennen. Außerdem so Stücke.
Jeder weiß, ich bin, glaube ich, derjenige, der sich mit der Materie am besten auskennt. Ich kenne mich mit der theologisch aus, ich kann mit fast jedem Bischof mithalten, im Diskutieren, im Reden. Ich bin derjenige, der es als eine wichtige Herausforderung für sich gesehen hat, den Antisemitismus aus dem Spiel zu treiben. Dafür bin ich Fachmann.
Wer könnte Christian Stücke also das Wasser reichen? Vielleicht ja einer wie Abdullah Kenan Karaca, Jahrgang 1989, Sohn Oberammergaus und Muslim mit türkischstämmigen Eltern. Bei der letzten Passion 2022 war Karaca Stückels zweiter Spielleiter. Eine Nachricht, die vor 10 Jahren durch die Presse ging.
Ich war in Oberammergau von Anfang bis Ende bei jeder Probe dabei. Ich habe selber eine der größten Szenen, den Schlussapplaus, wo fast alle Beteiligten, Mitwirkenden in Oberammergau auf der Bühne waren, diese Probe geleitet. Ich schaue mir das auf jeden Fall zu.
Abdullah Karaca, der in Hamburg Regie studiert hat, war zudem 4 Jahre lang Hausregisseur an Stückels Münchner Volkstheater. Auch wenn die Mehrheit in Oberammergau hinter ihm stehe. Angefeindet werde er als Muslim heute immer noch.
Es sind auch bestimmte Personen, ich glaube, das wird es immer geben. Und man muss einfach stark dagegenhalten und nicht aufhören, Fakten und Wahrheiten zu sagen.
Warum einer wie Christian Stückel nicht guten Gewissens den Spielleiterstab an seinen künstlerischen Ziehsohn weiterreichen kann? Wahrscheinlich, weil der 62-Jährige einfach noch nicht loslassen kann.
Was ich halt schade finde, ist, dass es mehr um so eine Personalie geht, mehr um so Namen geht, der gegen den geht und weniger über die Inhalte gesprochen wird.
Doch was wären die Inhalte? Abdullah Karaca versucht eine Prognose.
Das Passionsspiel und auch Jesus in der Zukunft 2030 muss ja auch zu den Menschen sprechen.
Christian Stückel hat gezeigt, dass er seine Passionen an die jeweilige Zeit anpassen kann. Der Jesus von 2022 war kantiger angelegt, ein Krisen-Jesus für die Post-Corona-Zeit. Auf die Frage nach einem Konzept für 2030 schüttelt Stückel nur seinen breiten Kopf mit den zotteligen Haaren.
Ich habe noch nie ein Konzept gemacht. Ich habe mir irgendwann angefangen, mein Team zu bilden und dann haben wir uns hingeguckt und haben wir angefangen zu reden. Bei mir läuft das Konzept machen die ganzen Jahre zwischendrin auch ab. Ich laufe mit Castingblick durchs Dorf, ich schaue schon, wer könnte der Jesus sein. Ich habe mir die Gedanken jetzt schon gemacht. Ich mache kein Konzept, sondern ich arbeite an dem Passionsspiel.
Christian Stückel, Leiter der Passionsspiele in Oberammergau, noch. Und über das Rumoren berichtete Tobias Krone. Die sächsische Museumslandschaft hat zwei schmerzhafte Abschiede zu verkraften. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sie wechselt nächstes Jahr nach Berlin. Und Leontine Meyer van Mensch, das ist die Direktorin der drei Völkerkundemuseen in Sachsen, geht in ihre niederländische Heimat zurück, wo sie ab 1. Oktober das Stadtmuseum Rotterdam als Gründungsdirektorin neu aufbaut. 6 Jahre lang hat sie sich als Leiterin der staatlichen ethnografischen Sammlung in Sachsen intensiv um koloniales Erbe, um Raubkunst und deren Rückgaben gekümmert. Nun also eine ganz andere Aufgabe in einem anderen Land. Über ihre Pläne und Vorstellungen habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen. Leontine Meyer von Mensch, hallo und guten Abend.
Ja, hallo, freut mich.
Sie haben gesagt, Sie gehen mit wehmütigem Herzen, aber auch beruhigt. Was macht Sie wehmütig? Was beruhigt Sie in diesen unruhigen Zeiten?
Ja, es ist natürlich immer schade, wegzugehen. Vor allem, wenn man mit ganz vielen anderen und vor allem ein wunderbares Team sehr viel anstoßen konnte. Aber ich gehe auch beruhigt, weil gerade meine Art führend und meine Art des Seins schon auch ist, dass ich immer versucht habe, meinen Kollegen und Kolleginnen sehr stark zu empowern und auch sich sehr bewusst von ihren eigenen Stärken sein zu lassen. Und ich weiß, dass es jetzt ein wunderbares Team gibt oder gab es schon, aber vielleicht die letzten 6 Jahre ein bisschen mehr von sich selbst bewusst. Und deshalb bin ich auch sehr beruhigt wieder in die Niederlande.
Aber Ihr Weggang hat jetzt nichts mit der politischen Lage in Sachsen zu tun. Es stehen ja auch Wahlen bevor.
Natürlich spielt das eine Rolle. Das wäre naiv und ich werde lügen, dass mir das nicht auch sehr viele Sorgen bereitet und sogar auch ein bisschen Angst macht. Aber es gibt auch natürlich wie immer private Gründe. Und es ist auch sehr schön, so eine wunderbare, tolle neue Aufgabe zu bekommen, nämlich das Aufbauen eines neuen Museums.
Stadtmuseen haben ja immer so ein verschnarchtes Image. Also ich finde zumindest hier in Deutschland ist es so, laufen eher unter dem Radar. Können Sie erklären, woran das liegt?
Ich glaube, dass tatsächlich Stadtmuseen in Deutschland so ein bisschen hinter einer schon längere Entwicklung hergelaufen sind. Aber es gibt schon ganz tolle Stadtmuseen. Aber da gibt es noch Luft nach oben. Und es braucht natürlich auch eine Stadtverwaltung und eine Stadtpolitik, die auch diese neue Wege gehen möchte. Weil die Stadt ist spannend. Deshalb sind wir auch immer gerne da. Und warum soll ein Stadtmuseum dann nicht spannend sein?
Was reizt Sie denn an Ihrer neuen Aufgabe, die ja zumindest auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit, ja, ich sag mal, Völkerkunde zu tun hat?
Naja, ein modernes ethnologisches Museum ist natürlich sehr stark ein Museum, was sich auseinandersetzt mit, was bedeutet eine postmigrantische Gesellschaft für dieses Haus und was können diese Objekte auch für diese postmigrantische Gesellschaft bedeuten. Und das sind natürlich Fragen, die ein Staatsmuseum schon viel länger stellen. Und ich habe versucht, in meine Jahre in Sachsen auch sehr viel stadtmuseale Methodiken hineinzubringen und diese Fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander in diese hyperdiversen, auch sehr volatile Zeiten zusammenleben. Und Rotterdam ist die hyperdiverseste Stadt in den Niederlanden und auch dann eine Stadt für alle Rotterdamerinnen zu sein, reizt natürlich enorm. Und da sehe ich auch eine starke ethische Aufgabe eines Museums, weil es letztendlich um ganz fundamentelle gesellschaftliche Fragen geht, die uns zurzeit auch sehr stark spalten, leider.
Heißt also, Sie begreifen, dass die Definition eines Stadtmuseums oder die Arbeit eines Stadtmuseums eher als eine, die sich mit Stadtgesellschaften auseinandersetzt, als vielleicht mit Stadtraum, mit Stadtarchitektur?
Sowohl als auch. Natürlich auch, wie wollen wir dann diese moderne Stadt gestalten? Wie ist das eigentlich mit Wohnungsraum? Warum kriegen wir immer schwerer, einen Raum zum Leben und zu wohnen? So, es ist, ich würde sagen, sowohl als auch. Aber am meisten inspiriert mich diese Idee einer Durfpumpe, an dem man gemeinsam tatsächlich über Visionen nachdenkt.
Eine Dorfpumpe. Das heißt, ein Ort, an dem früher Menschen sich begegnet sind, weil es die Wasserstelle war, ja?
Ein Ort, wo man tatsächlich hingeht, wenn man Wasser braucht, aber da hat man sich ausgetauscht, da hat man sich begegnet. Ich glaube, wir brauchen mehr als je zuvor die Verbindungen. Zumindest brauche ich das sehr stark, merke ich.
Wie verbindet man in einem Stadtmuseum?
Durch sehr stark in den jeweiligen Vierteln zu gehen, sich als Netzwerk Partner mit anderen Partnern zusammenzutun. Das Rotterdamer Museum möchte auch ein Netzwerkmuseum werden. Und wenn man sich verbindet mit anderen, dann baut man auf die Synergien und auch diese Allyship auf. Und ich habe selber das Gefühl, dass wir in Museen immer noch viel zu stark das Rad versuchen neu zu erfinden. Und wir sollten mehr und mehr zusammen denken mit ganz vielen, ob es jetzt Theater ist oder ein Bezirkstreffpunkt oder weiß der Geier was. Und das macht sehr viel Spaß und das bedeutet sehr viel Reden und sehr viel Sein. Und das macht mir selber immer Spaß, so zu arbeiten.
Wenn man Ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, sowas wie eine Sammlung ist gar nicht so wichtig.
Doch. Natürlich brauchen wir und wollen wir auch eine Sammlung haben, mit der wir arbeiten.
Und was gibt es in der Sammlung zu entdecken im Stadtmuseum Rotterdam?
Es ist eine wunderbare Sammlung, so wie die städtischen Sammlungen meistens sind, von Kunst bis Gegenwart, von Textil bis archäologische Funde. Sehr viel städtische Interieuren und habe ich vorletzte Woche gesehen, auch sehr viele Türen. So, ich glaube, die erste die Sammlungspräsentation wird vielleicht was mit Türen sein, die man aufmacht. Auch dahinter entsteht dann was Neues. Nee, es ist echt eine tolle Sammlung und ein wahres Schlaraffenland für eine Museumsfrau wie ich.
Sie müssen aber erst noch, bevor Sie die Türen öffnen, eine Tür finden, die Sie öffnen können. Heißt, Sie brauchen einen neuen Ort. Sie brauchen noch das Gebäude, in dem dieses Stadtmuseum sich etablieren kann. Wie gehen Sie da vor?
Ja, das ist tatsächlich noch eine wahnsinnig tolle, aber auch schwierige Herausforderung. Und ich denke, dass ich die erste Woche vor allem sehr viel mit meinem Fahrrad durch die Stadt radeln werde, um zu schauen, wo könnte dies dann sein und was gab es schon für Pläne. Und vielleicht quartieren wir uns erst einfach in eine Geschäftsstraße ein, wo vielleicht ein Gebäude leer steht, weil ein Geschäft da rausgezogen ist, und machen wir erstmal sehr viel Pop-up und ein bisschen Guerilla-Stadtmuseum, ehe dann das Haus entstehen wird. Und ich hoffe, ich kann es mit Leichtigkeit und ein bisschen Humor und Ironie machen, aber trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit, die diese Zeit auch benötigt.
Das Stadtmuseum als Dorfpumpe. Die künftige Generaldirektorin des Stadtmuseums Rotterdam, Leontien Meyer van Mensch, über ihre Pläne und den Abschied vom Arbeitsplatz Ethnographische Sammlungen Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Riedel.
Der Deutsche Filmpreis soll künftig ohne Preisgelder auskommen. Das Geld geht stattdessen in die Filmförderung. Die bislang mit rund 3 Millionen Euro dotierten Nominierungen und Auszeichnungen aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Roth sollen laut einem Entwurf für den Bundeskulturetat ab 2025 umgewidmet werden. Sie fließen stattdessen in die kulturelle jurybasierte Filmförderung, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Deutsche Filmpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche, gleicht sich damit undotierten Preisen wie den Oscars oder dem Europäischen Filmpreis an. Vertreter von insgesamt 49 deutschen Filmfestivals haben in Kassel einen eigenen Fachverband gegründet. Die selbstgesetzte Hauptaufgabe der AG Filmfestival ist der Einsatz für mehr öffentliches Fördergeld, wie der Verband mitteilte. Zu Co-Vorsitzenden des Zusammenschlusses wurden Svenja Böttger vom Max-Ophüls-Preis aus Saarbrücken und Daniel Sponsel vom DocFest München gewählt. Seinen Sitz hat der Verband in Frankfurt am Main. Der sächsische Imker Rico Heinzig darf weiter mit Foto und Namen des Moderators und Satirikers Jan Böhmermann für seinen Honig werben. Das sächsische Oberlandesgericht in Dresden hat die Berufung Böhmermanns gegen eine entsprechende Entscheidung des Landgerichts Dresden zurückgewiesen. Das Gericht sieht die Persönlichkeitsrechte Böhmermanns nicht verletzt und wertet die Abbildungen auf den Honiggläsern als zulässige Satire. Micha Steinwachs.
Hintergrund für den sogenannten Honigstreit war eine Folge der Satire-Show Magazin Royal vom November. Darin hatte Böhmermann der Firma des Imkers vorgeworfen, sich nur vermeintlich für Nachhaltigkeit und Artenschutz einzusetzen. Böhmermann nannte das Bee-Washing, eine Anspielung auf Greenwashing und das englische Wort für Bienen. Imker Rico Heinzig reagierte darauf, indem er Plakate und Honiggläser bedrucken ließ, auf denen der Moderator seinen Honig bewarb. Böhmermanns Anwalt bezeichnete das als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Der Imker schlägt nun vor, das Kriegsbeil zu begraben. Zugleich lud er Böhmermann zu einem Besuch seiner Imkerei in Meißen ein.
Pressehäuser werden in absehbarer Zeit keine staatliche Förderung für die Zustellung von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften bekommen. Das hat ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Rode auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. Im Koalitionsvertrag der Ampel hatte man sich darauf verständigt, Fördermöglichkeiten zu prüfen. Schon in der schwarz-roten Vorgängerregierung war über dieses Thema diskutiert worden. Dabei geht es darum, dass vor allem in entlegenen Regionen, in denen sich das Austragen wegen rückläufiger Auflagen immer weniger rechnet, Pressevielfalt weiterhin flächendeckend angeboten werden kann.
Tancredi, ein Frühwerk von Gioachino Rossini, mit dem er sich als junger Komponist so zum Erfolg katapultierte. Die tragische Geschichte um die Adelstochter Amenaide, die zwangsverlobt wird, aber doch Tancredi liebt, feierte heute Abend in Bregenz Premiere, nicht auf der Seebühne wie gestern bei der Eröffnung, sondern im Festspielhaus. Ebenfalls abendfüllend diese Inszenierung von Jan-Philipp Gloger. Er hat die Handlung ins Jetzt geholt oder sagen wir mal in ein anderes Umfeld, so war es zumindest vorab zu lesen. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat den Abend für Fazit mitverfolgt. Was für einen Tancredi haben Sie denn gesehen?
Wir haben einen durchaus und komplett und eindeutig weiblichen Tancredi gesehen. Tancredi ist ja eigentlich ein Mann, ein Krieger, ein Held. Die Geschichte spielt ursprünglich um 1000 in Syrakus auf Sizilien. Hier sehen wir die etwas heruntergekommene und ramponierte Villa des Drogenfürsten Argirio, der sich verbünden will mit Orban Zano und deshalb seine Tochter mit ihm verheiraten will. Also es spielt im Grunde in der Gegenwart. Es gibt zum Schluss auch eine Polizeirazzia, also vielleicht in Italien, vielleicht in Südamerika, das ist nicht so ganz genau definiert. Der Clou an dieser Erzählweise ist, dass es sich nicht nur um eine heimliche Liebe zwischen den beiden, Tancredi und Amenaide, handelt, sondern dass es auch noch eine noch viel geheimer gehaltene Liebe zwischen zwei Frauen ist. Also ein lesbisches Verhältnis, das natürlich in dieser Macho-Männergesellschaft nochmal besonders versteckt werden muss.
Ja, besonders versteckt. Was macht denn dieser Rollen- oder Geschlechterwechsel mit der Geschichte?
Das Problem ist die Inszenierung von Jan-Philipp Gloger beziehungsweise wie er Anna Gorjatschowa führt, denn mir war lange gar nicht klar, dass sie sich da versteckt als Mann. Ich dachte immer, ja, das ist so eine ziemlich butsch auftretende Lesbe, und dann hat man natürlich ein Problem in dieser Männergesellschaft. Gedacht ist es aber offenbar so, dass Tancredi eben tatsächlich als Mann auftaucht. Das würde ich für eine handwerkliche Schwäche der Inszenierung halten, nicht unbedingt für eine Schwäche der Konzeption. Also die Grundsetzung kann funktionieren, anders als gestern beim Freischütz, wo ja auch die Kollegin sagte, und genau dieselbe Meinung habe ich auch, ich habe es gestern auch gesehen, dass da diese lesbische Geschichte zwischen Entchen und Agathe doch arg aufgesetzt und nicht zu Ende gedacht ist. Hier gehe ich im Prinzip in der Setzung mit.
Ja, interessant, dass diese Diversität oder vielleicht auch naheliegend, dass Diversität auf der Bühne immer mehr auftaucht. Das ist ja auch zu wünschen. Ich als lesbische Frau würde auch sagen, klar, mehr Sichtbarkeit für sexuelle Orientierungen jeder Art. Aber man braucht es ja dann vielleicht auch nicht in jeder Inszenierung, wenn man das Gefühl hat, dass es so ein bisschen draufgesetzt ist.
Dann setze ich jetzt nochmal nach. Ich als schwuler Mann sage auch, na klar, das ist immer willkommen, wo diese Geschichte drinsteckt in dem Stück, diese Sichtbarkeit oder wo es auch latent, es gibt eine Menge Opern, wo es so latent männerbündlerisch homoerotisches gibt, oder ein Stück, wo das weniger Widerstand gibt, ist der Rosenkavalier, der schon vor Jahren und Jahrzehnten als eindeutig weibliche Dreiecksgeschichte erzählt und auch sehr überzeugt erzählt wurde. In der Tat, selbst ich sitze gelegentlich im Theater und denke, ach meine Güte, jetzt erzählt doch bitte, bitte mal eine heterosexuelle Macho-Geschichte als heterosexuelle Macho-Geschichte. Ihr tretet euch mehr Probleme ein, als ihr löst, wenn ihr es nochmal draufsetzt und sagt, hier, wir haben auch noch eine Regenbogenfahne im Fundus. In der Tat, ganz zum Schluss besprüht Tancredi zum Tod, hat sie ihr Coming-out als Frau, als Lesbe besprüht ein T-Shirt mit diesen ineinander geschlungenen Weiblichkeitszeichen und sagt, oh, um Gottes Willen, das jetzt auch noch.
Uwe Friedrich, reden wir mal über die Musik, die musikalische Leitung. Sie hat Yi-Chen Lin, die hat bei den Bregenzer Festspielen ja auch schon mal Puccinis Madame Butterfly dirigiert. Ist es ein musikalisch spannender Abend?
Unbedingt. Nach einem etwas verhaltenen Beginn in der Ouvertüre schafft sie es aber, genau diese Eleganz der Musik herauszubringen. Die Rossini ist kaputt, wenn man ihn wie ein Metronom schlägt. Und genau das macht sie nicht. Sie kann wirklich diese leichten rhythmischen Verzögerungen, diese harmonischen Wechsel vorbereiten, auch zeigen dem Orchester. Sie schlägt sehr elegant auch die leeren Takte, wenn dann die Sänger wieder einsetzen müssen und den Sängern Zeit gelassen wird auf der Bühne. Und die nutzen diese Möglichkeiten auch. Anya Gorjatschowa habe ich schon erwähnt, als Tancredi Amenaide war Melissa Petit. Besonders im zweiten Teil finden die auch zu ungeheuer schönen leisen Tönen, wo sie von ihrer Liebe singen und die Stimmen sich umranken und umschlingen. Antonio Siragusa ist dieser Macho-Drogenboss. Er ist eher so ein volle Kraft voraus Tenor, macht einiges mit Kraft, aber auch er in dem Moment, wo er über sein gespaltenes Vaterherz nachdenkt, er will nämlich zur Strafe Amenaide auch zwischendurch mal umbringen lassen, wo er über seine gespaltenen Gefühle resoniert, findet er zu wunderschönen, leisen Tönen. Und Andreas Wolf ist der Orbazzano, bisschen polterig, bisschen rumpelig, aber das passt auch im Zusammenspiel der Stimmen, weil das auch so ein polteriger Charakter ist. Die Wiener Symphoniker spielen das sehr schön, folgen der Dirigentin Yi-Chen Lin sehr willig und sehr elegant. Also musikalisch ist das ein schöner Abend.
Und wie hat dem Publikum der Abend gefallen?
Das kam ganz gut an. Das kommt ja noch dazu, wenn wir schon über das Diversitätsthema sprechen. Das tut ja auch oft so, als würde man da was Revolutionäres machen und als würde man das bürgerliche Publikum gegen sich aufbringen. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Dieses Festival- und Opernpublikum ist doch so aufgeklärt, und die paar, die es nicht sind, die sind klug genug, den Mund zu halten, dass die sich sowas ja auch gefallen lassen. Also das ist überhaupt nicht mehr revolutionär in diesem Sinne. Und das Publikum hat den Abend gemocht und hat die Sängerinnen und Sänger gefeiert.
Tancredi von Gioacchino Rossini im Bregenzer Festspielhaus. Heute Abend war Premiere. Die nächste Vorstellung, die ist am 21. Juli. Ein Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom ist nach wie vor sehr begehrt unter deutschen Kulturschaffenden, ob es sich um Schriftsteller, Künstlerinnen, Architekten oder Komponistinnen handelt. Jetzt ist die Villa Massimo zu Gast in Stuttgart beim Sommer der Künste. Was bedeutet, die Preisträger aus den letzten zwei Massimo-Jahrgängen zeigen Werke in der Staatsgalerie und in anderen Institutionen der Stadt. Rudolf Schmitz hat sich für Fazit einen ersten Eindruck verschafft.
Die Künstlerin Yael Batana, derzeit auch im Deutschen Pavillon der Biennale Venedig zu erleben, macht hier etwas hörbar, was sonst in Stille versinkt. Im Ausstellungsraum ein Gemälde von Max Ernst, die heilige Cäcilie, das unsichtbare Klavier, neben einem wie von Geisterhand gespielten elektronischen Flügel. Der Surrealist Ernst zeigt die heilige Cäcilie eingemauert, so wurde sie gefoltert. Das Klavier lässt sich hinter Backsteinen nur erahnen. Yael Batana hatte in Dialog mit diesem Werk der Staatsgalerie gesucht, weil es ihr immer um die Aufdeckung von Abwesenheiten, um das Offenbaren verschwiegener Dinge und Verhältnisse geht. Kuratorin Susanne Kaufmann.
Ihre Idee war es, der heiligen Cäcilie, die als Märtyrerin im Bild, im Gemälde von Max Ernst, sozusagen mit dem unsichtbaren Klavier dargestellt wird, eine neue Stimme zu geben. Und das macht sie hier, indem sie zwei Kompositionen beauftragt hat, die sie auf einem Diskklavier, einem sogenannten Flügel, der die Melodie selber spielt, zur Geltung bringt.
Alle drei in der Staatsgalerie Stuttgart gezeigten Stipendiaten, Björn Mellhus, Yael Batana und Manaf Halbouni, haben sich jeweils Werke der hauseigenen Sammlung ausgewählt, um mit ihnen in Dialog zu treten. Der Videokünstler Björn Mellhus war fasziniert von einer Grafikfolge zur Apokalypse von Max Beckmann. Sein ironisches Video, das religiöse Bildwelten mit technoiden Zutaten der Gegenwart drapiert, lässt die Apokalypse hautnah und gegenwärtig erscheinen. Der syrische Künstler Manaf Halbouni hat Architekturmodelle aus Holzbausteinen von Hermann Finsterlin aus den 1920er Jahren im Depot entdeckt. Er konfrontiert sie mit penibel gemalten Hausfantasien auf Leinwand. Sie thematisieren Fluchterfahrung und Heimatverlust.
Und was wir hier sehen, sind sechs unterschiedliche Häuser der gebrochenen Träume sozusagen, die auf den ersten Blick wirklich wie utopische, wunderschöne Gebäude anmuten, aber wenn man die Geschichten dahinter erkennt, eigentlich sieht, dass es alles Orte sind, die von jemandem verlassen werden mussten.
Die Schau der Villa Massimo-Stipendiaten und Stipendiatinnen ist übrigens eingebettet in eine Neupräsentation der Sammlung ab 1960 unter dem Titel »This is Tomorrow«. Die realisierte Dialogidee ist ein gelungenes Experiment, den hauseigenen Kunstbestand zu befragen und für die Zukunft zu öffnen. Auch Danica Dakic, Lisa Dickwitsch und Stefan Vogel im Kunstmuseum Stuttgart nehmen interessierte Gespräche mit der Sammlung auf. Die 1989 geborene Lisa Dickwitsch hat sich zwischen dem Bienenwachsraum von Wolfgang Leib und einer Werkgruppe des Lebensmittelkünstlers Dieter Roth angesiedelt. Mit einer Malerei aus eingefärbtem Silikon und darauf übertragenen Fotos von Lebensmitteln wie Garnelen und Tintenfischen.
Das ist sozusagen alles flüssiges Silikon, was man direkt an die Wand gießen kann. Das kann man später abziehen und hat eine flexible, trägerlose Malerei, was eigentlich so das Hauptziel meiner malerischen Beschäftigung ist. Also mein Interesse irgendwann im Studium war, eine Form für eine Malerei zu finden, die flexibel, trägerlos ist, die kein Leinwand braucht, kein Papier, keinen Rahmen.
Danica Dakic, die einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität in Weimar hatte, bringt die geschichtsträchtigen Orte Weimar und Rom zusammen. Für ihr Video La Casa hat sie die zufällig leergeräumte Bibliothek des Goethehauses mit Szenen aus Rom und dem Strand von Ostia kollagiert in einer kulturgeschichtlichen Zeitreise. Sie spricht gern von ihrem Ruinenblick, für den solche Zeit- und Ortssprünge selbstverständlich sind. Als Protagonistin lässt sie zwei kleine Mädchen in diesen historisch alltäglichen Kulissen agieren.
Und aus dem Goethehaus habe ich auch eine Vulkankulisse mitgenommen aus dem Puppentheater von August von Goethe mit so einem ausgebrochenen Vulkan und die vergrößert, weil ich sehr oft auch so an der Schnittstelle zwischen Theater und Film arbeite und dann an einem Ort, an einem Strand das aufgestellt und dann ist das in der Postproduktion, ist eben so eine Reise entstanden, so eine Zeitreise, wo es eigentlich um Erbe geht, um Zerstörung.
An diesem Wochenende jedenfalls feiert Stuttgart den Sommer der Künste mit Lesungen, Performances, Konzerten, Kunstspaziergängen. Und wer das verpasst, kann sich zumindest in der Staatsgalerie und im Kunstmuseum noch bis Ende des Jahres davon überzeugen, wie ertragreich diese Achse Stuttgart-Rom funktioniert.
Sommer der Künste in Stuttgart mit Preisträgern und Preisträgerinnen der Villa Massimo an diesem Wochenende ist freier Eintritt. Die Feuilletons von morgen, Freitag, den 19. Juli, hat Hans von Drotha schon mal vorab gelesen und da gibt's einen eindeutigen thematischen Schwerpunkt, nämlich Taylor Swift. Aber erstmal das hier.
Im Allgemeinen gelten manipulierte Fotos als gefährliche Sache, stellt Ariane Bemmer im Tagesspiegel fest. Seit KI erst recht. Deepfake führt dazu, dass man seinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann. Aber wenn nicht den eigenen Augen, wem denn dann, fragt sie. Und sie weiß, warum sie fragt. Sie hat nämlich etwas gesehen, von dem sie sich wünschen würde, es wäre Deepfake. Fotos von Daniel Craig, auf denen er aussieht wie ihr Gemeinschaftskundelehrer von damals. Total verpeilt, schlecht frisiert, komischer Strickpullover. Dabei gilt ihrer Meinung nach tatsächlich immer noch, was fehlt, sind sexy Helden in gut sitzenden Anzügen. Die Fotos sind anscheinend echt. Sie sollen einer Kampagne der Modemarke Löwe entstammen, einer spanischen Luxusmarke, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Fernsehhersteller Löwe, wie Ariane Bemmer freundlicherweise klarstellt. Sie sucht nach einer Gemeinsamkeit zwischen den schrecklichen Fotos von heute mit Craigs kernigen Modelauftritten für Luxusuhren oder schnelle Autos aus den James-Bond-Zeiten und findet sie in den hohen Preisen der beworbenen Artikel, bei denen sie wiederum ihren Augen lieber nicht trauen möchte. Die aber seien echt, real und wirklich wahr. Sie scheint es wirklich nicht glauben zu können. Echt, real und wirklich wahr soll auch Taylor Swift sein. Davon kann man sich derzeit in Gelsenkirchen überzeugen. Das ist natürlich das Feuilleton-Thema des Tages, was auch sonst. Inga Bartels findet im Tagesspiegel, die Swifties sind an diesem Abend mindestens eine ebenso große Attraktion wie Taylor Swift, was sie dadurch belegt sieht, dass der Schaffner in der Bahn auf dem Nachhauseweg seine singenden Gäste mit den Worten begrüßt, meine Damen und Herren, liebe Leute und Swifties, als seien sie schon zur eigenen frohsinnigen Spezies geworden. In der Süddeutschen stellt Joachim Henschel zu eben diesen Swifties fest, es scheint bei Swift und ihren Fans immer wieder nur um den Moment zu gehen, den tief geatmeten und Arm in Arm gemeinsam erlebten. Ein nicht zu fassendes Ding, das am Ende eben doch etwas Unverwechselbares hat. Und er stellt sogar fest, die Fans lieben Taylor Swift so sehr, dass sie es ihr gönnen, dass sie reich ist. Weniger prosaisch, nämlich romantisch, hat es Eckart Nickel für die FAZ erlebt. Er sieht die Gutspenderin am Werk. Es riecht nach Popcorn und Gummibärchen, während die Sängerin romantisch raunt und alle verzaubert. Das ist besser als Therapie, raunt er romantisch. Schließlich gibt er zu, vom ersten Moment des Konzerts an Zeuge einer Verzauberung gewesen zu sein, die märchenhafte Züge trägt. Zum Stichwort romantisch zitiert er aus den 89 Taylor Rules, die eine 16-Jährige und ihr Vater aufgestellt haben, die Regel Nummer 8. Be romantic. Begründung: Ohne Romantik ergeben ungefähr 99,9% von Taylors Texten keinen Sinn. Das ist der Grund, warum manche, wenige Menschen mit ihren Texten nichts anfangen können. Aber die Wahrheit ist, ohne Romantik ergeben ziemlich genau 99,9% von überhaupt allem keinen Sinn. Zitat Ende. Lena Karger hat das offenbar nicht ganz so erreicht. Sie erlebt einen Abend allein unter 60.000 ahnungslosen Menschen samt ihrer guten Fee, berichtet sie in der Welt. Swift, meint sie, leitet durch den Abend wie eine freundliche Fee durch ein Bilderbuch. Alles ist bunt und warm. Und Lena Karger kommentiert, das Geschichtenerzählen und die Fanpflege sind Swifts Stärke. Stimmlich ist sie keine Beyoncé. Dennoch lässt sich Eckart Nickel auf der Welle der Romantik zu einem Fazit tragen, das schlicht das Ende der Kritik bedeutet, einfach mal atomisiert von der Überpräsenz der Fee. Auch wenn ich in der Menge vielleicht der Einzige war, der nicht jedes Wort auswendig mitsingen konnte, schreibt er, verlasse ich die Halle zum Konfettiregen beim letzten Song mit einer überraschenden Erkenntnis. Bei Taylor Swift ist Musik keine Geschmacksfrage mehr. Man muss sie einfach mögen. Ab morgen gilt dann wieder das Geschmacksurteil.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören